sprechen. Wir haben dich hier gestern Abend auch hören dürfen, und zwar musikalisch, was ich sehr spannend fand, denn wir haben unglaublich viele Instrumente in kurzer Zeit hier auf der Bühne gesehen, als du sie denn gestimmt hast und dich eingespielt hast. Da waren Harfen dabei. Vielleicht erzählst du selber noch zu ein paar weiteren Instrumenten.
Also ich hatte ja den Vortrag Mittelalter und Mittelerde. Wie mittelalterlich ist Mittelerde? Und dann habe ich halt ein kleines Konzert gemacht mit mittelalterlicher Musik und habe das Prinzip, wenn es geht, Instrumente zu nehmen, die in die Zeit passen könnten. Also hatte ich zwei Harfen dabei, eine romanische Harfe. Harfen sind sehr alte Instrumente, aber diese mit Rahmen drum, da haben wir wenig Belege. Das, was man keltische Harfe nennt, ist was ziemlich Neues. Die irischen Harfen sind auch erst frühestens 15. Jahrhundert belegt. Wir haben aber aus dem 12., 13. Jahrhundert im Mittelalter Harfenabbildungen, keine Originalinstrumente. Das sind relativ kleine Instrumente, die auch nicht so furchtbar viele Saiten haben, und man hat damals auch nicht mit Begleitung gespielt, wie wir es heute tun, mit Akkorden oder tollen Arpeggios, sondern eine Stimme dazugelegt oder einzelne Töne, und das habe ich halt versucht, damit umzusetzen. Dann hatte ich eine zweite Harfe dabei, eine gotische Harfe. Das sind Harfen, die wie in der Gotik üblich nach oben streben. Das sind diese langen, die kennt man vielleicht von Bildern von Van Eyck. Memling hat Bilder, Holbein hat Bilder, auf denen diese gotischen Harfen sind. Eigentlich burgundische Harfen müssen sie eigentlich korrekt heißen, aber man nennt sie halt gotische Harfen. Und da habe ich dann Lieder von Oswald von Wolkenstein mitgemacht, so 15. Jahrhundert. Da passen die so in diese Richtung rein. Und besonders spannend ist, dass ich eine Sinfonia dabei habe. Sinfonia ist in der Zeit 12., 13., 14. Jahrhundert ein Name für alles Mögliche. Wenn die Sinfonia gestrichen wird, ist es eine Fiedel. Wenn sie gedreht wird, ist es eine Drehleier. Also man hat den Begriff so allgemein verwendet, und daher kommt ja auch der Begriff Sinfonie später. Das wurde dann allgemein für Musik übersetzt. Und die Sinfonia, die ich habe, ist so eine ganz frühe Entwicklung einer Drehleier. Da gibt es im Lutrelpsalter im 13. Jahrhundert Abbildungen von. Und es gibt eine dicke, zweibändige Dissertation über Drehleier von der Frau Bröcker. Die hat rausgearbeitet, was das für ein Instrument war, und der Kurt Reichmann in Frankfurt hat das nachgebaut. Und das Instrument, das er für diese Dissertation gebaut hat, das habe ich inzwischen gebraucht erworben. Und das unterscheidet sich von einer modernen Drehleier oder einer, die 14. bis 15. Jahrhundert ist, davon, dass man nicht die Tasten drückt, also Drucktangenten nennt man das. Bei einer Drehleier ist es ja so, für die, die es nicht kennen, das ist ein Streichinstrument, bei der die Saiten mit dem Rad angestrichen werden, also permanent angestrichen werden, deshalb auch Radleier, und mit einer Tastatur kann ich die Tonhöhe verändern. Und bei diesen frühen Vorläufern ist es so, dass die Tasten von unten etwas auf die Saite drücken. Und das ist gleichzeitig dadurch der früheste Vorläufer des Klaviers. Wie die Brücker rausgearbeitet hat, ist daraus das Klavichord entstanden. Das ist so ein Instrument, das dann im 14., 15. Jahrhundert modern wurde, das auch zu Bachs Zeit noch modern war, wo man auch Taste drückt und von unten werden die Saiten angestoßen.
Hämmerchen von unten.
Ja, ja, aber fast wie ein Hämmerchen, aber es ist dezenter. Und dadurch kann man auch ein Vibrato machen und Lautstärke verändern. Aber daraus hat sich dann das Hammerklavier entwickelt. Das heißt, ich habe es, wenn man so will, auf der einen Seite einen Vorläufer der moderneren Drehleier dabei gehabt, der gleichzeitig Vorläufer des modernen Klaviers ist, klingt relativ leise, hat ein Bordunsaiten dran und keine Schnarre. Das hat man erst im 15., 16. Jahrhundert entwickelt, und das ist toll, um sich mit Liedern zu begleiten. Da gibt es also auch schöne Bilder, wie die Leute sich umhängen haben. Da habe ich dann eben meine Lieder aus dem 12. oder 13. Jahrhundert damit gemacht.
Das war auf jeden Fall spannend, schon dir zuzuschauen, als du hier wirklich auf der Bühne, wir haben es ja dann in den kleineren Vortragsraum verlegt, weil es hier noch so laut war, damit man auch in Ruhe zuhören konnte, aber allein schon dir zuzuschauen, die ganzen Instrumente so aufzubauen in aller Ruhe, da merkt man auch, dass eine gewisse Leidenschaft auch für diese Musik wahrscheinlich auch dahinter.
Ja, durchaus. Also ich hab sehr früh mit Musik angefangen. Ich war mit 6 Jahren im Staats- und Domchor in Berlin und habe mit Flötenunterricht begonnen. Ich habe mein Studium als Organist und Flötenlehrer verdient, aber das war immer noch klassische Musik, Barockmusik und sowas. Aber vor jetzt ziemlich genau 20 Jahren, 95, habe ich eine Mittelaltertruppe gegründet, die es auch heute noch gibt. Da fing ich an, mich für diese Musik zu interessieren. Und die mittelalterliche und vor allem für mich persönlich Oswald von Wolkenstein, spätmittelalterliche Musik, das ist so eine ganz große Leidenschaft von mir. Und dann habe ich halt angefangen, vor einigen Jahren das nicht nur mit moderneren Nachbauten zu machen, also mit einer Drehleier, die auch moderne Gestaltung hat und so, sondern wirklich zu versuchen, die Instrumente zu verwenden, wie sie damals gewesen sein könnten. Das sind Nachbauten, wir haben viel Interpretation, auch in der Musik, aber man weiß sehr viel mehr als noch vor 10 Jahren. Da wird unheimlich viel dran geforscht. Da habe ich halt auch einige Kurse mitgemacht bei Marc Levon oder bei anderen Leuten an der Uni Heidelberg und so, um mich da ein bisschen fit zu machen. Und das ist schon extrem spannend, zu versuchen, diesen Klang, wie er damals gewesen sein könnte, wieder zu erwecken. So, dass man es sich schon heute anhören kann, weil wir haben ganz andere Hörgewohnheiten, aber trotzdem eine Vorstellung bekommen. Mehr können wir nicht machen. Also wir können es nicht wirklich wieder erwecken. Wir sind alle geprägt mit unserer musikalischen Geschichte und den Hörgewohnheiten. Aber das macht schon sehr viel Spaß. Und dann mit diesen Instrumenten zu arbeiten, macht auch Riesenspaß.
Ja, man hat das deutlich gesehen. Das ist aufs Publikum, glaube ich, auch so ein bisschen sehr übergesprungen. Schön. Also die es gehört haben, haben hinterher auch gesagt, es war schon eindrucksvoll. Wir hatten hier die Sendung leider vorzubereiten, deswegen konnte ich nicht live dabei sein. Ich habe damals auf dem Tolkien-Tag in Geldern ein Konzert gehört und war auch schwer beeindruckt, weil es eben wirklich von der Instrumentenauswahl was ganz anderes war, als man normalerweise so erlebt, auch von den Gruppen, die dann mittelalterliche Musik in Anführungszeichen präsentieren.
Ja, ja. Also das, da muss man auch wirklich unterscheiden. Ich arbeite sehr viel halt mit und habe sehr viele Kurse gemacht bei Leuten, die wirklich jetzt mittelalterliche oder frühe Musik machen. Und allgemein sagt man da, was wir auf Mittelaltermärkten häufig hören, das ist moderne Marktmusik, die mittelalterlich angehaucht ist. Ich rede jetzt noch gar nicht von Crossover wie in Extreme oder sonst was, sonst auch von denen, die sagen, sie machen Mittelaltermusik. Das ist natürlich keine Mittelaltermusik. Das ist Musik an den modernen Hörgewohnheiten, die mittelalterliche Elemente benutzt. Wenn ich versuche, diese Musik wirklich darzustellen, dann hören gar nicht so viele Leute zu. Auf dem Markt würde es fast gar nicht funktionieren. Also wenn ich 19 Strophen von Oswalds Lebensballade singe oder sowas, da muss man schon zuhören wollen. Und auch die Hörgewohnheiten sind auch andere, das sind andere Klänge, teilweise ist eine andere Stimmung. Das heißt, das ist dann eher was, was man im Konzert macht oder was man in bestimmten Situationen auch auf dem Markt machen kann, wenn man, oder auch bei einer Tafelei, wenn man die Leute hat zum Zuhören. Ich will das andere gar nicht abwerten. Das mache ich mit meiner Truppe auf Märkten manchmal. Früher waren wir oft auf Mittelaltermärkten, als ich noch die Zeit hatte. Da haben wir dann auch eher Musik gemacht, die Leute sich anhören und die dann ruhig auch entsprechend sein darf. Es ist einfach eine andere Art, Musik zu machen. Und seit ein paar Jahren habe ich halt den Ehrgeiz, nicht nur das zu machen, sondern auch diese alte Musik so erklingen zu lassen. Und es hat, finde ich, auch seinen Reiz.
Wenn man das jetzt mal hören möchte, der Tolkien-Tag neigt sich ja nun dem Ende zu, hier wird es nichts mehr möglich sein. Wo ist denn in der nächsten Zeit vielleicht die Möglichkeit?
In nächster Zeit ist es schlecht, aber ich kann empfehlen, zum Tolkien-Seminar nach Jena zu kommen im Mai. Dort habe ich nämlich was vor, und zwar der Norbert Meyer, der Hafenbauer, der bei uns in unserem Buch Musik in Mittelerde über Tolkienhafen geschrieben hat, ist gleichzeitig der Erbauer meiner romanischen Harfe. Und mit ihm zusammen möchte ich beim Tolkien-Tag, sofern die DTG zustimmt, aber da habe ich wenig Bedenken, ein kleines Konzert machen. Und da werden diese Instrumente und ein paar schöne Harfen von Norbert zum Einsatz kommen. Das ist in Jena dann. Und wo es ziemlich sicher die Möglichkeit gibt, ich habe es noch nicht abgesprochen, aber ich behaupte das einfach mal, ist wieder in Geldern beim Tolkien-Tag. Da werde ich auf jeden Fall wieder was anbieten und da werde ich wieder mit den alten Instrumenten da sein. Anderes Programm als gestern, aber ganz bestimmt auch mittelalterliche Geschichten, und da kann ich sowieso nur empfehlen, hinzukommen. Der Tolkien-Tag in Geldern ist immer sehens- und erlebenswert.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das ist ein Eindruck, den man so schnell nicht vergisst, und auch etwas, was bleibt so an Erinnerung, wenn man die vielen Eindrücke dort sieht, die vielen verschiedenen Facetten Mittelerdes.
Vielleicht noch ein Aspekt, wer das möchte. Es lässt sich tatsächlich so etwas buchen. Das geht aber nur wirklich als Buchung. Ich habe ein paar Jahre lang Oswald von Wolkenstein auf dem Heidelberger Schloss verkörpert. Da gab es das als Gewandführung mit einer Kollegin zusammen im offiziellen Programm. Jetzt haben die in Baden-Württemberg diese ganzen Planungen mit Schlössern geändert. Jetzt gibt es das nur noch als Buchung. Aber man kann über das Service Center Schloss oder auch über mich zum Beispiel eine Oswald von Wolkenstein-Führung beim Heidelberger Schloss oder in der Stadt Heidelberg buchen, die dann mit Gewandung und auch mit den alten Instrumenten stattfindet.
Das ist doch auf jeden Fall mal so ein kleiner Geheimtipp, vielleicht für die einen oder anderen, die sagen, Mensch, in diese Richtung möchte ich mal gerne was machen.
Ja, und Heidelberg lohnt sich.
Heidelberg lohnt sich ganz mit Sicherheit, das stimmt.